Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Mittag Anjuta Engert. Unabhängig von anderen, darüber sprechen wir heute in der Spiritualität mit Pater Emma Busse. Er hat sich wieder einen Vers aus dem Johannesevangelium herausgesucht und da geht es um Unabhängigkeit. Ja, das ist etwas, was uns Menschen, glaube ich, ganz gut auf den Leib geschrieben ist. In Krisenzeiten zum Beispiel, wie der Corona-Krise und auch dem Ukraine-Krieg, da hat sich der Trend zur Unabhängigkeit verstärkt und zwar im Hinblick auf den Trend zum Eigenheim. Der Wunsch nach Unabhängigkeit und Eigenständigkeit ist so ein menschliches Urbedürfnis. Da wird auch gerne tief in die Tasche gegriffen, um die eigene Energieversorgung aufs Dach zu bringen. Was für ein gutes Gefühl, sich die Sonne kostenlos aufs Dach scheinen zu lassen, ganz unabhängig von jeder Energiekrise. Nur kritisch wird es, wenn sich jeder am liebsten auch sein religiöses Eigenheim bastelt. Ein bisschen asiatische Religion, ein bisschen Wellness, aber bitte auch ein paar christliche Traditionen wie Weihnachten und Ostern dürfen auch nicht fehlen. Und schon ist man religiös auch ganz unabhängig. Oder auch nicht? Der Schönstadtpater, Ehe- und Familienbegleiter Pater Elmar Busse bringt das Bild vom religiösen Eigenheim heute ein, wenn es um die Unabhängigkeit von anderen geht. Herzlich willkommen, Pater Busse, zugeschaltet aus dem Westerwald. Dort sind Sie spirituelle Mutter aus der Dernbacher Schwestern und sonst seit Jahrzehnten in der Schönstadtfamilienbewegung tätig, auch als Eheberater. Herzlich willkommen, Pater Busse.
Ja, hallo, grüß Gott, liebe Frau Engert, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ihre Idee oder Ihr Wort vom religiösen Eigenheim, das hat mich einfach angesprochen. Und da habe ich mich gefragt, ja, der Trend zur Unabhängigkeit heute ist ja groß. Aber wenn man das jetzt überträgt auf die religiöse Unabhängigkeit und man sich so auch sein religiöses Eigenheim kreiert, macht das eigentlich diese religiöse sogenannte Unabhängigkeit, macht das glücklich?
Gut, auf den ersten Blick ist es vielleicht erstmal ein bisschen attraktiv. Denn muss ja ehrlich sagen, die Botschaft vom Kreuz ist den Juden ein Ärgernis, schreibt Paulus. Und da ist einfach was dran, dass es sozusagen keine reine Wellness-Religion geben kann. Das funktioniert auf die Dauer nicht. Aber auf den ersten Blick ist sowas attraktiv und tatsächlich in diesem großen Mentalitätswandel möchte man eigentlich diese Unabhängigkeit und diesen Individualismus auch auf das, was man glaubt, beziehen. Und da möchte man sich, sowas auch oft formuliert, nicht bevormunden lassen. Aber wenn wir mal an Jesus Christus denken, der hat einfach eine gewisse Botschaft. Der sagt, wie Gott Vater ist. Und er gibt uns gleichsam eine Bedienungsanleitung, wie wir miteinander umgehen sollen. Und da gibt es immer mal wieder Punkte, die dem Einzelnen nicht passen. Und wenn er die dann rausschneidet und sich dann so eine Wellness-Religion, wie es ihm im Moment gerade passt, bastelt, das führt dann oft dazu, dass im Ernstfall dann doch nicht diese Religion trägt und tröstet, wie man das eigentlich erhofft hat.
Ja, dann sind wir mal gespannt, was jetzt eigentlich in diesem Vers im Johannesevangelium, nämlich ziemlich am Ende, Kapitel 21, Vers 21, den Sie sich heute so rausgesucht haben als Überschrift für unser Thema heute, was da eigentlich drin steckt. Ja, und wenn Sie jetzt loslegen und Sie, die Sie eingeschaltet haben, zuhören, dann haben auch Sie die Möglichkeit, wenn Sie, ja, vielleicht Ihnen der ein oder andere Gedanke kommt, wie das mit der Unabhängigkeit vielleicht auch bei Ihnen selber ist oder wo Sie da was anspricht. Sie haben die Möglichkeit, mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen sich hier gerne dann im Anschluss daran nachher einzubringen. Die Hörernummer gebe ich dann durch. Jetzt hören wir erstmal Pater Elmar Busse.
Ja, schauen wir mal den Originaltext im Johannesevangelium im 21. Kapitel, Vers 21 und der folgende Vers. Da heißt es, als Petrus Johannes sah, sagte er zu Jesus, Herr, was wird denn mit ihm? Jesus sagte zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Du folge mir nach. Die Reaktion Jesu auf die Frage des Petrus ist überraschend. Es ist ja keine Antwort auf die Frage des Petrus. Und normalerweise beschwört doch Jesus die Gemeinschaft und die Einheit der Jünger untereinander. Wenn wir da in das Abschiedsgebet Johannes 17, 21 uns erinnern, wo dann den Vater noch bittet, dass seine Jünger doch eins sein sollen. Wieso soll dann das Schicksal des Johannes dem Petrus gleichgültig sein? Ja, was geht das dich an? Die Äußerung, was geht das dich an, ist ein deutlicher Wink mit dem sprichwörtlichen Zaunpfahl. Worauf kommt es Jesus an, wenn Jesus dem Petrus diese Aufforderung gibt, du folge mir nach? Der Zwölferkreis ist ja nur deshalb entstanden, weil jeder von den Aposteln eine besondere Beziehung zu Jesus hatte. Im Markus-Evangelium lesen wir, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er setzte 12 ein, damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende, zu verkünden und mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. So lesen wir im 3. Kapitel vom Markus-Evangelium. Auch im Johannesevangelium wird deutlich, dass die Initiative von Jesus ausging. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, was ihr in meinem Namen erbittet. So lesen wir in Johannes 15, Vers 16. Das Primäre ist also die Jesus-Beziehung und erst weil es diese gibt, gibt es auch die Vernetzung untereinander. Wenn wir auf die Soziologie der Kirche schauen, dann wird oft mit den englischen Worten wie having, belonging, believing gespielt. Verhalten, dazugehören, glauben. Und im Zusammenspiel dieser drei Tätigkeiten und dieser Eigenschaften hat sich im Laufe der Jahrzehnte ein Wandel vollzogen. Wenn ich an die Zeit meiner Eltern und ihr Aufwachsen in einem kleinen katholischen Dorf denke, dann war ganz klar, wenn du dich erwartungsgemäß verhältst, also wenn das Behaving passt, dann gehörst du dazu, also dann ist das Belonging auch garantiert. Und wenn du dich nicht so entsprechend den Konventionen verhältst, dann wirst du ausgeschlossen. Wenn ich an meine Jugend denke, da gab es Zeiten, da war das Hauptmotiv, zum Gottesdienst zu gehen für mich, dass ich danach einen Freunde treffe und wir miteinander uns austauschen können. Also nicht das Believing, das Glauben stand im Vordergrund, sondern das Belonging, das Dazugehören. Neulich erzählte mir eine Mutter, die beiden Söhne haben ministriert, bis sie ca. 16 waren. Aber weil sie die einzigen Jugendlichen in der Sonntagsmesse waren, kamen sie sich komisch vor und gingen nicht mehr in die Kirche. Beim Weltjugendtag in Rom 2000 wurde mal ein Jugendlicher interviewt und er wurde gefragt, warum er so begeistert von Papst Johannes Paul II. Sei, wo er sich doch nicht an das hält, was der Papst den Jugendlichen als christliche Lebensgestaltung so eindringlich nahebringen wollte. Der Jugendliche meinte, was mich am Papst begeistert, ist seine Glaubwürdigkeit, seine Authentizität und sein Mut, mit dem er während seiner Polenreisen den Dominoeffekt des Zusammenbruchs des Kommunismus erreicht hätte. Aber wie ich mein Leben gestalte, da lasse ich mir von niemandem hereinreden, auch nicht vom Papst. Für diesen Jugendlichen war es irgendwie selbstverständlich, dass das Belonging, also das Dazugehören möglich ist, auch wenn das Behaving, das Verhalten, nicht den kirchlichen Normen entsprach. Was hier einmal ein einzelner Jugendlicher zum Ausdruck gebracht hatte, das bestätigen ja auch die statistischen Erhebungen und Meinungsumfragen. Es gibt so manchen Christen, der die wesentlichen Glaubenssätze aus dem Credo nicht mehr glaubt, aber darin keinen Grund sieht, deswegen aus der Kirche auszutreten. Belonging und Believing fallen auseinander. Die österreichische Journalistin in der Abteilung Religion des österreichischen Fernsehens, ORF, zitierte einmal den Theologen und suspendierten Priester Adolf Holl, der 2020 verstorben ist. Der schrieb einmal, im Zeitalter des Wassermanns, das angeblich bereits begonnen hat, macht der Mensch im Januar eine Fastenkur, absolviert im Februar einen Zen-Kurs, geht im März zu einer Vortragsreihe über astrologische Partnerwahl, tanzt im April mit einem Derwisch, lässt sich im Mai in abgelebte Existenzen zurückführen, wandert im Juni durch Nepal, lernt im Juli eine Schamanin kennen, besucht im August einen Workshop in themenzentrierter Interaktion, hört im September eine Vorlesung über die Weltreligionen, beschäftigt sich im Oktober mit Bergkristallen, erlebt im November eine Todesmeditation und wünscht sich zu Weihnachten eine Gehirnwellenmaschine. Natürlich ist das kabarettistisch überzeichnet, aber es bringt deutlich zum Ausdruck, dass viele Christen sich ihr religiöses Eigenheim bauen, mit ein bisschen asiatischer Religion, ein bisschen Tennis und wo der Glaube an die Engel wichtiger ist als der Glaube an den dreifaltigen Gott. Andererseits gibt es viele Katholiken, die sich den Weltkatechismus gekauft haben und die nicht im Regal verstauben lassen, weil sie einfach Klarheit gewinnen möchten, was jetzt wirklich zum katholischen Glauben gehört. Als er 1992 veröffentlicht wurde, meinten Skeptiker, dass das ein Ladenhüter werden würde, doch das Gegenteil trat ein. Das neue Werk, meist Weltkatechismus genannt, wurde zum Bestseller. Allein in den ersten 10 Jahren wurden 8 Millionen Exemplare in 50 Sprachen verkauft. Die Suche nach Klarheit und nach Orientierung wurde darin sichtbar. Wenn wir Sonntag für Sonntag miteinander, voreinander und füreinander in der Eucharistiefeier unseren Glauben bekennen, entweder in der Kurzform des apostolischen Glaubensbekenntnisses, Gotteslob Nummer 3, Abschnitt 4, oder in der Langform des großen Glaubensbekenntnisses, des Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses, das steht im Gotteslob 586, Abschnitt 2, dann vergewissern wir uns des Fundamentes, auf dem wir stehen und stärken uns gegenseitig da drin. Aber Glauben bedeutet ja nicht nur, dass wir Glaubensinhalte für wahr halten. Das spielt sich in unserer linken Hirnhälfte ab. Zum Glauben gehört ja wesentlich, dass wir eine persönliche Beziehung zu dem dreifaltigen Gott pflegen. Dabei kann es durchaus über gewisse Lebensphasen und Jahre eine der drei göttlichen Personen für uns im Vordergrund stehen. Der frühere österreichische Außenminister und spätere Bundespräsident Rudolf Kirchschläger, der 2000 gestorben ist, erzählte einmal in einem Interview, dass er als Waisenkind lange gebraucht habe, bis er ein inniges Verhältnis zu Gott Vater gefunden hatte. In der offiziellen Liturgie des gemeinsamen Betens gibt es eine eindeutige Dynamik. Durch Christus im Heiligen Geist zum Vater. Am Ende des Hochgebetes heißt es feierlich, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes aller Herrlichkeit und Ehre. Und die Gemeinde stimmt dem zu durch ein feierliches, manchmal sogar dreimal wiederholtes Amen.
Der Schönstadtpater, Ehe- und Familienbegleiter, Pater Elmar Busse ist zu Gast in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute spricht er über die Unabhängigkeit, ausgehend von einem Vers im Johannesevangelium. Und es geht letztendlich um eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die dann auch unabhängig macht von anderen Dingen und die Nachfolge möglich macht. Hören Sie weiter, Pater Busse.
Ja, kommen wir zurück zu der Aufforderung Jesu an Petrus, du aber folge mir. In der Nachfolge Jesu hatte Jesus seinen Jüngern einen Zugang erschlossen zu seinem eigenen innigen Verhältnis zu seinem Vater. Er sagt, vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Johannes 15, 15. Aber der Zugang zum Vater geschieht durch ihn. Das bringt Jesus eindeutig zum Ausdruck. Er sagt zu Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, 6. Diese eindeutige Dimension der ganz persönlichen Beziehung zwischen dem Gläubigen und Gott kommt ja auch darin zum Ausdruck, dass wir bei der Tauferneuerung in der Osternacht ich wieder sage und ich glaube sagen und nicht, was ja durch das gemeinschaftliche Sprechen auch sinnvoll wäre, wir wieder sagen und wir glauben. Natürlich wird in den Diskussionen der liturgischen Ausbildung auch die Frage gestellt, ob wir mit der Ich-Form nicht wieder in einen Heilsindividualismus fallen würden, wie es Martin Luther in seiner Heilsnot formuliert hatte: Wie finde ich einen gnädigen Gott? Auf diese mögliche Sorge, ob mit diesen Formulierungen nicht der Heilsindividualismus gefördert würde, kann man auch antworten: Dadurch, dass der Einzelne angesprochen wird und als Einzelner auch antworten soll, kann er sich nicht einfach hinter den anderen verstecken oder gar in der Masse untergehen. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky hat die Notwendigkeit und Wichtigkeit des Einzelnen in der Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus 1930 deutlich thematisiert. Er schrieb damals unter einem Pseudonym: Und wenn alles vorüber ist, wenn sich das alles totgelaufen hat, der Hordenwahnsinn, die Wonne, in Massen aufzutreten, in Massen zu brüllen und in Gruppen Fahnen zu schwenken, wenn diese Zeitkrankheit vergangen ist, die die niedrigen Eigenschaften des Menschen zu Guten umlügt, wenn die Leute zwar nicht klüger, aber müde geworden sind, wenn alle Kämpfe um den Faschismus ausgekämpft und wenn die letzten freiheitlichen Emigranten dahingeschieden sind, dann wird es eines Tages wieder sehr modern werden, liberal zu sein. Dann wird einer kommen, der wird eine geradezu donnernde Entdeckung machen. Er wird den Einzelmenschen entdecken. Er wird sagen, es gibt einen Organismus, Mensch geheißen, und auf den kommt es an. Und ob der glücklich ist, das ist die Frage. Dass der frei ist, das ist das Ziel. Gruppen sind etwas Sekundäres. Der Staat ist etwas Sekundäres. Es kommt nicht darauf an, dass der Staat lebe. Es kommt darauf an, dass der Mensch lebe. Dieser Mann, der so spricht, wird eine große Wirkung hervorrufen. Die Leute werden seiner These zujubeln und werden sagen: Das ist ja ganz neu. Welch ein Mut. Das haben wir noch nie gehört. Eine neue Epoche der Menschheit bricht an. Welch ein Genie haben wir unter uns. Auf die neue Lehre. Und seine Bücher werden gekauft werden, oder vielmehr die seiner Nachschreiber, denn der Erste ist ja immer der Dumme. Und dann wird sich das auswirken und 100.000 schwarzer, brauner und roter Hemden werden in die Ecke fliegen und auf den Misthaufen. Und die Leute werden wieder Mut zu sich selber bekommen, ohne Mehrheitsbeschlüsse und ohne Angst vor dem Staat, vor dem sie gekuscht hatten wie geprügelte Hunde. Und das wird dann so gehen, bis eines Tages Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also soweit das Zitat von Tucholsky, was er damals 1930 in der Weltbühne veröffentlicht hatte. Mut zum Ich und Freude am Wir. Das ist das typische Verständnis, das wir Christen vom Menschen und der menschlichen Gemeinschaft haben. Mut zum Ich und Freude am Wir. Natürlich gibt es auch die Berufung zum Einsiedler, aber das ist eine Ausnahmeberufung. Und wer das in sich spürt, der sollte sich auch im Gespräch mit erfahrenen Seelsorgern prüfen, ob seine Sehnsucht nicht eventuell Flucht vor geistig-seelischer Nähe zu anderen Menschen ist. Im Normalfall ist Berufung eine ganz persönliche Angelegenheit. Du aber folge mir. Aber diese Berufung, auch wenn sie ganz persönlich ist, führt in die Gemeinschaft. Paulus hat seine Erfahrung der Christusnachfolge in die Worte gebracht: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. So schreibt er im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. In dieser Christusinnigkeit hat er sich für die Menschen aufgerieben. Dieses Du aber folge mir, wir können Klammer auf ergänzen, und lass es dir egal sein, was die anderen machen und was aus den anderen wird, kann auch in die große Einsamkeit führen. Der Palatinerpater und Schönstädter Franz Reinisch verweigerte als einziger katholischer Priester den Fahneneid auf Hitler und wurde dafür mit dem Tode bestraft. Er wurde am 21. August 1942 im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet. An derselben Stelle wurde der österreichische Landwirt und Familienvater Franz Jägerstätter aus demselben Grund am 9. August 1943 hingerichtet. Beide fanden in ihrem Umfeld wenig Verständnis für ihre Gewissensentscheidung. Diese Ernsthaftigkeit im Ringen um Gewissensklarheit, die man in den Tagebuchaufzeichnungen von Franz Reinisch nachlesen kann, macht deutlich, dass das Gewissen kein Pürierstab ist, der die Weisungen Jesu über die Nachfolge, die oftmals am Anfang als Überforderung erlebt werden, so zerkleinert, dass sie gut zu schlucken sind. Andererseits hat die Kirche immer betont, dass man das Martyrium nicht suchen und anstreben solle und dass man mit Klugheit und oftmals durch Flucht sowohl seinen Glauben wie auch sein Leben retten darf. Der ehemalige Lordkanzler Thomas Morus zog sich von seinen politischen Ämtern zurück ins private Leben. Aber König Heinrich VIII., der sich selbst zum obersten Kirchenherr erklärt hatte und damit die Stellung des Papstes negierte, forderte von allen Klerikern diesen Gehorsamseid. Da Morus ein Laie war, musste er zunächst diesen Eid nicht ablegen. Aber er war eine berühmte und einflussreiche Persönlichkeit im damaligen England. Und so wurde auch er gezwungen, diesen Eid abzulegen. Aber da er sich weigerte, diesen geforderten Eid auf die königliche Oberherrschaft über die Kirche abzulegen, ließ ihn der König Heinrich VIII. 1535 als Hochverräter hinrichten. Im Grunde ist die überlange Liste der Märtyrer der lebendige Beweis, dass es zu allen Zeiten unter allen politischen Systemen Gläubige gegeben hat, die dieses »Du aber folge mir«, ohne zu fragen, ob man damit allein dasteht oder nicht, in einer Radikalität gelebt haben, die wir nur bewundern können. Bitten wir um den Heiligen Geist für unser Land, dass die vielen überinformierten und unterorientierten Christen ein neues Pfingsten geschenkt bekommen, damit sie den Mut aufbringen, sich die Entscheidung zur Nachfolge Christi durchaus etwas kosten zu lassen.
Vielen Dank, Pater Emma Busse, Schönstadtpater, Ehe- und Familienbegleiter, für diese Gedanken zu einem Vers aus dem Johannesevangelium: Du aber folge mir. Wie geht es Ihnen mit diesem Vers, mit dieser Aufforderung, Christus nachzufolgen, egal was das Umfeld denkt, ob es jetzt gerade gelegen oder ungelegen ist, was andere darüber denken oder ob man damit vielleicht auch in Schwierigkeiten kommt im eigenen Umfeld, sich unbeliebt macht? Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Christusnachfolge? Und wie leben Sie so eine ganz persönliche Beziehung zu Christus? Oder vielleicht möchten Sie auch wissen, wie genau das eigentlich geht. Rufen Sie jetzt gerne an unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517-008-008. Ach, das Hörertelefon ist für Sie jetzt freigeschaltet und wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen rund um das Thema Nachfolge Jesu, du aber folge mir nach. Wie bringen wir den Mut auf? Wie kommen wir zu einer auch persönlichen Christusbeziehung, die uns auch stärkt und die uns auch den Weg weist, innerlich unabhängig und frei macht? Nach einer Musik geht es hier weiter, gerne auch mit Ihren Fragen. Du aber folge mir nach. Ein Vers aus dem Johannesevangelium. Vers 21 oder 21. Kapitel, Vers 21. Das hat sich Pater Elmar Busse heute ausgesucht, um über dieses Thema der Nachfolge zu sprechen Und Sie haben die Möglichkeit, jetzt sich auch mit Ihren Fragen, mit Ihren Gedanken, mit Ihren Erfahrungen, Zeugnissen hier einzubringen in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch die Sendung und möchte Ihnen auch an dieser Stelle nochmal die Nummer durchgeben, unter der Sie uns jetzt erreichen. Das ist die 089-517-008-008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517-008-008. Und das hat bereits Herr Fischer getan. Mit ihm bin ich jetzt verbunden aus dem Eichsfeld. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Herzlich willkommen, Herr Fischer.
Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen und ein gelobt sei Jesus Christus. An Sie, Frau Engert, und an Herrn Pater Busse. Mir ist bekannt, dass Pater Busse Eichsfelder ist. Und ich habe mir jetzt mal den Mut gefasst, weil ich die Sendung verfolgt habe. Und da kam dieses Stichwort Hordengehorsam oder so ähnlich. Und das möchte ich jetzt aufgreifen und eine Frage stellen. Wer gibt Franziskanerpriestern vom Höfensberg das Recht, in der Feier der Heiligen Messe die anwesende Gemeinde aufzufordern, den Lobpreis laut mitzubeten?
Ja, vielen Dank, Herr Fischer, für den Mut, den Sie aufgebracht haben. Und geben wir das weiter, wenn Sie soweit sind, an Pater Busse.
Meinen Sie am Ende vom Hochgebet dieses durch ihn und mit ihm und in ihm?
Ja.
Normalerweise soll die Gemeinde ja nur durch Amen das bekräftigen.
Genau so ist es. So habe ich es gelernt. Und ich werde in den nächsten Tagen 69 Jahre. Und wir hatten hier in Lengenfeld unterm Stein, in meinem Heimatort, einen Franziskanerpater, Pater Florentin Vogt vom Möwensberg, war der abkommandiert und war hier Jahrzehnte Ortspfarrer. Der hat meine Eltern getraut, er hat uns getauft. Und vor diesem Mann haben wir heute noch Ehrfurcht, auch meine anderen vier Brüder, die alle noch leben. Und jetzt läuft da oben solche Manieren, seitdem die Demarkationslinie offen ist, die man von nicht mehr als gläubiger Mensch akzeptieren kann. Und ich habe unter anderem auch schon Vorträge von Pfarrer, komme jetzt nicht drauf, der bei Fulda wohnt, hat jetzt Exerzitien gemacht, der gesagt hat, man tut etwas Verbotenes. Ich habe das auch dem Bischof Neimeyer schon schriftlich zukommen lassen und darum gebeten, dass auch die anderen Priester in den umliegenden Gemeinden das nicht machen sollen. Aber es bringt keine Frucht, mein Hinweis. Und deswegen möchte ich jetzt noch mal von Ihnen ein paar Worte dazu hören.
Gut, ich war heute Vormittag bei einer Verabschiedung von einem Pfarrer im Hunsrück. In der Pfarrei war das auch üblich, dass die ganze Gemeinde das feierlich mitsingt. Ich muss aber unterscheiden, sagen wir jetzt, das ist ja der gleiche liturgische Text. Es ist ja in dem Sinne keine Irrlehre, sondern es ist nur eine sozusagen Beteiligung der Gläubigen an den liturgischen Texten. Also das würde ich längst nicht so dramatisch sehen, wie wenn jemand meinetwegen die Wandlungsworte anders formulieren würde. Das wäre für mich wirklich ein purer Akt des Ungehorsams. Also da würde ich schon mal noch unterscheiden zwischen etwas gemeinsam beten, was ja offizieller liturgischer Text ist. Also ich würde das jetzt nicht als so gravierend sehen, weil es ja inhaltlich bleibt für das Gleiche.
Gut, dann kommt jetzt noch gleich eine Frage. Jetzt ist sie wieder weg. Nein, ich stelle Ihnen meine zweite Frage. Des Weiteren lassen die Brüder fast generell den Embolismus weg, indem sie das Vaterunser weiterbeten bzw. singen lassen und die Gemeinde auch treu doof mitmacht. Jetzt ist wieder ihr Zauberwort Hordengehorsam für mich dabei, bei dieser gut. Frage.
Gut, normalerweise ist genau dieser Embolismus ist ja in schwieriger Zeit damals entwickelt worden, entstanden und ist an sich ein offizieller Text der Heiligen Messe. Gut, es gibt manchmal komponierte Vater unser, wo dann das, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, wo das dann sozusagen jetzt vom Gesang her gleich so ineinander übergeht. Also ich mich stört, wenn das also generell weggelassen wird, wenn hin und wieder mal eben, weil das jetzt gesungen wird und in der Melodie dann das denn dein ist das Reich gleich angehangen wird, das würde ich als verkraftbar, tolerierbar ansehen, aber gegen ein generelles Weglassen dieses Embolismus, da würde ich auch sagen, da soll der Pfarrgemeinderat oder Liturgieausschuss des Pfarrgemeinderates doch einmal dann mit den Priestern dort sprechen.
Okay, danke, Herr Fischer, für diese Anmerkung.
Nein, ich bin noch nicht fertig.
Sie sind noch nicht fertig. Gut, eine Frage geben wir noch.
Der Pater Busse hatte gerade das mit Wandlungsworten angerissen. Und da hat mir der Baden gefehlt, deswegen habe ich jetzt die Frage, bekommt die an dritter Stelle. Es gibt Franziskaner, oder es gibt einen Franziskaner, den kenne ich persönlich sehr gut, der bricht das Brot vor den Wandlungsworten, indem er sagt, bei dem Passus, er brach das Brot, dann sagt er, er bricht es und es knallt, peng, die Hostie wird gebrochen und dann kommen erst die wichtigen Wandlungsworte. Das ist für mich geistiger Missbrauch. Und die Gemeinde oder die noch Gläubigen, die das miterleben über Jahre, die werden nicht mehr, wie sie hatten vorhin das große Glaubensbekenntnis auch angeschnitten. Ich habe es nochmal aufgeklappt und da heißt es, wir glauben an die eine heilige katholische und apostolische Kirche, nicht an die evangelischen Methoden, die hier im Eichsfeld eingeführt werden, und der Glaube wird hier komplett umgewandelt und aufgeweicht. Und wenn das so weitergeht, dann gute Nacht. Es gibt sowieso nicht mehr viele aufrechte Christen auf dem angeblich katholischen Eichsfeld. Das ist das Problem des Bistums Erfurt und was unser Bischof einfach überspielt. Und das ist nicht in Ordnung. Dafür haben wir einen Bischof.
Ja, gehen wir das mal weiter an Pater Busse.
Gut, der Stil dieser Diskussion, da habe ich ein gewisses Unbehagen. Normalerweise rede ich mit den Leuten, wo mich etwas stört oder wo ich was zu kritisieren habe, und nicht über die Leute. Daran sehe ich ein bisschen ein Problem jetzt in unserem Gespräch, dass wir über jemanden reden, der nicht hier gegenwärtig ist. An sich die liturgischen Vorschriften, die stehen an sich rot gedruckt, die sogenannten Rubriken stehen im Messbuch. Aber ich möchte eben nicht über Leute reden, sondern lieber mit den Leuten. Vielleicht reicht das dann so.
Ja, danke, Herr Fischer, für diese Anmerkung oder das auch, was Sie stört, auch wenn wir das jetzt hier so abschließend nicht klären können. Aber wie gesagt, Pater Busse schlägt auch vor, nicht einfach nur über jemanden zu reden, sondern das an anderer Stelle nochmal zu intensivieren. Und ich darf Sie aber an dieser Stelle gerne einladen. Rufen Sie uns an, ob Sie eine Frage haben, wie kann ich Christus nachfolgen? Wie kann ich zu einer ganz persönlichen Beziehung kommen? Als das Wichtigste, das Wesentliche in meinem Christsein. Sie erreichen uns unter der 089517008008. Und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, wählen Sie die 0049 vorneweg und dann 89517008008. Haben Sie ruhig Mut und greifen Sie zum Hörer, rufen Sie an, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben. Und weiter geht's jetzt nach Landsberg am Lech und da bin ich mit Frau Schappert verbunden. Ich grüße Sie hier in der Spiritualität.
Grüß Gott. Grüß Gott. Also ich wollte mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken. Ich habe den Vortrag sehr, sehr gut gefunden und mich hat er sehr berührt, weil für mich die Märtyrer ganz was Bedeutsames sind. Ich habe mich sehr viel auseinandergesetzt mit der Weißen Rose, wo die wenigsten auch wissen, dass deren eigentlich bei allen das Tiefste eine Christusbeziehung war. Ich finde es, und jetzt ist der Nawalny ist umgebracht worden, oder egal wie er umgekommen ist, aber entscheidend ist, dass der als als Christusgläubiger gestorben ist. Ich habe da einen Neukircher Kalender vorgelesen vorletzte Woche. Ich wusste das lange Zeit nicht. Das war also auch, der hat sich bekehrt vom Atheisten zum, denke ich, zum orthodoxen Christen. Und ich finde das so was Wichtiges, dass man eben die Kraft zu so einem Zeugnis nur hat, wenn man sich auf Jesus beruft. Und das spielt bei uns eigentlich gar keine große Bedeutung mehr. Ich habe das auch nirgends gelesen. Wir haben ein ökumenisches Frauenfrühstück. Da will ich demnächst eben die weiße Rose bringen, weil bei ganz vielen ist es nur dieser politische Widerstand und da wird man wirklich den Leuten nicht gerecht. Das wollte ich sagen. Also Jägerstätter verehre ich auch sehr. Also ich fand den Vortrag ganz, ganz schön und ich würde mir wünschen, dass man mehr solche Vorträge hätte. Ich denke, solche Glaubenszeugen, die den Weg Jesu gehen, sind ganz, ganz wichtig in unserer Zeit heute. Wer weiß, was bei uns noch kommt.
Vielen Dank. Frau Schabatz. Bitte schön.
Wieder. Ja,
Pater Busse, Sie dazu.
Gut, es gibt ja diese Hilfsorganisation weltweit Open Doors, also offene Türen. Das deutsche Sekretariat sitzt dann, oder auch Gebetshaus sitzt in der Nähe von Frankfurt, dass man sozusagen genau diese, die bringen auch jedes Jahr einen Verfolgungsindex der einzelnen Länder heraus, die unterstützen die Familien von inhaftierten Christen weltweit und dass sozusagen diese Schicksale nicht einfach in der Vergessenheit versinken, sondern dass die gewürdigt werden. Darin sehe ich auch eine ganz wichtige Aufgabe, wenn wir also dann durch die Namenstagskalender oder durch die liturgischen Texte dann die jeweiligen Märtyrer auch würdigen. Und es ist im Grunde genommen ja auch eine Ermutigung. Wie gesagt, ich habe in der DDR oft die Texte der Weißen Rose verwendet. Solche antifaschistischen Texte durften in der DDR durchaus auch zitiert werden. Die sind auch herausgegeben worden. Aber dass man sozusagen die historischen Parallelen zieht, also die Kommunisten machen es ja genauso, nur mit einer anderen Farbe, das konnte man natürlich dann im Gespräch klären. Das war natürlich dann, man wusste nicht, sitzt ein Spitzel darunter oder nicht, aber eigentlich alle Diktaturen haben ja keinen Respekt vor der Würde des Einzelnen, geschweige denn vor dem Gewissen. Also auf der einen Seite bin ich heilfroh, dass der ganze Spuk vorbei ist, aber Sie beobachten das richtig, dass in einem Land, wo tatsächlich Gott sei Dank Gewissensfreiheit, Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit herrscht, wird man letzten Endes nicht so vor Entscheidungen gestellt, entweder oder. Ich kann mich noch an ein Abiturientenwochenende im Heiligenstädter Jugendhaus mit dem Erfurter Bischof erinnern, wo er dann uns auch gesagt hat, ja, wisst ihr, Christus hat keinem versprochen, dass er einen Studienplatz bekommt, aber er hat uns versprochen, dass er alle Tage bei uns ist, bis zum Ende der Welt. Also wenn der Staat euch praktisch das Studium verweigert, weil ihr engagierte Christen seid und dann nicht in die SED eintretet, dann seid bereit, dieses Opfer zu bringen, aber rechnet damit, dass ihr trotzdem ein erfülltes Leben führt. Ja, und solche Situationen, ich habe den Eindruck, für die Entschiedenheit meines Glaubens hat mir der kommunistische Gegenwind gut getan. Und trotzdem bin ich froh, dass der Spuk vorbei ist.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir Sie, ich sage mal, als Zeitzeugen auch haben, der eben diese Entschiedenheit des Glaubens vor dem Hintergrund im Kommunismus aufgewachsen zu sein, in der ehemaligen DDR, dass das auch immer wieder zur Sprache kommt, weil das ja auch sehr, sehr prägend ist. Und ja, vielleicht ist auch die Frage, wie wir hierzulande so ein seelisches Bodybuilding betreiben können, was uns widerstandsfähig macht für solche Situationen, wo wir für unseren Glauben einstehen müssen. Hier ist es vielleicht mehr, dass wir mal die mediale Empörung fürchten oder anecken, wenn wir bestimmte Begriffe nennen, die nicht politisch korrekt sind oder weil der Glaube so nicht mehr gelebt wird oder bestimmte Begriffe einfach völlig, ja, einfach nicht mehr vorkommen, obwohl sie zum Glauben wesentlich dazugehören. Aber wie ist das weltweit, wenn wir uns überlegen, dass wir wirklich noch, vielleicht auf der Insel der Glückseligen so gesehen sind, weil hier die freie Meinungsäußerung vorhanden ist, aber wie die eine Hörerin sagte und auch Alexei Nawalny ansprach, der jetzt zu Tode gekommen ist und der ein sehr mutiges Zeugnis abgelegt hat und flächendeckend weltweit gesehen, gibt es ja wirklich so viel Land, wenn man die ganze Sowjetunion, die ehemalige, also Russland, China und so weiter, viele Staaten, wo einfach Diktaturen herrschen und wo es überhaupt nicht möglich ist, seinen Glauben frei zu leben. Also wie leben die Menschen da, und dass man auch immer wieder dahin guckt und vielleicht auch dankbar wird für die eigene Situation, so wie Sie sagen. Also das Aufwachsen im Kommunismus hat Ihnen, Pater Busse, geholfen, den Glauben mit einer ganz eigenen Entschiedenheit zu leben. Aber natürlich will man das nicht, also in dieser menschenunwürdigen Umfeld dann so zu leben. Ja, folge mir nach. Wie kann das gelingen? Sie haben noch ein paar Minuten Zeit, sich hier zu Wort zu melden. Und das ein Hörer hat sich noch gemeldet, mit dem ich jetzt verbunden bin. Herr Müller aus Fürstenfeldbruck. Ich grüße Sie.
Hallo miteinander in die Runde. Ja, Nachfolge, das wollte ich eigentlich nur einbringen. Nachfolge ist ein, wie sagt man, ein lebenslanger Kampf, der eigentlich aber auch Spaß macht, weil wir haben immer einen Gegner, wir sind nie allein, wir haben einen Gegenspieler. Ich erlebe das selber, ich möchte nicht sagen fast täglich, aber ich muss sagen, Nachfolge Jesus bedeutet etwas, das kostet etwas. Und vielen Menschen ist das nicht klar. Nachfolge ist einfach vielleicht bloß, ja, ich bin jetzt Christ, ich glaube, aber Nachfolge ist wesentlich mehr. Es ist ein hartes Ding, es ist etwas, wo man selber unser eigenes Kreuz tragen müssen, wo wir unser Leben Jesus geben. Er nimmt's an, er freut sich. Aber wir müssen auch unser Leben ändern. Jeder, der zu Jesus kommt, kann, und so will ich ein kurzes Statement auch enden, jeder, der zu Jesus kam, wird so angenommen, wie er ist. Aber Jesus geht mit ihm einen Weg der Heiligung. Und wie gesagt, es kostet etwas. Und dieses Kosten, das muss ich dazu sagen, das ist es auf jeden Fall wert. Und das Schöne ist, dass wir haben immer einen, der dabei ist. Und ich mache das so, ich sage jeden Morgen, Heiliger Geist, guten Morgen. Ich bin gespannt, was du für mich heute vorbereitet hast, und los geht's in den Tag, und ich vertraue dir, und so sehe ich die Nachfolge.
Sehr schön, vielen Dank, Herr Müller. Jetzt so in den Tag zu starten, Heiliger Geist, guten Morgen, ich bin gespannt, was du heute für mich vorgesehen hast. Und wie ich das hier sehe, sitzen Sie im Rollstuhl, haben also verfügen nicht über Bewegungsmöglichkeiten, die man sonst vielleicht hat und die einem so selbstverständlich sind. Es kostet was, aber es gibt einem auch was, oder?
Nee, ich glaube schon, dass das einfach dieses, eine reife, lebendige Liebe, da stellt man auch Liebesansprüche aneinander. Das gehört zu einer guten Beziehung dazu, dass man nicht nur tolerant ist und alles erträgt, sondern auch, dass man Ansprüche stellt. Und Jesus ist schon einer, der auch entsprechende Ansprüche stellen kann. Ja, also wer die Hand an den Pflug legt, nochmal zurückschaut, ist meiner nicht wert. Das sind ja drastische Worte. Also Jesus ist nicht der, der nach dem Motto, montags habe ich Tischtennis, dienstags Leichtathletik, mittwochs Ballett. Erstkommunionunterricht kriege ich gar nicht unter. Also das erlebe ich eben halt öfters, dass dann die Mütter, die so Erstkommunion-Kindergruppen haben, dass dann sozusagen diese Erstkommunion-Vorbereitungsstunde dann irgendwo dazwischen gequetscht wird und dass Kinder und auch deren Eltern nicht den Mut haben, jetzt geht es um die Erstkommunion und dann lassen wir mal anderes sein und treffen eine Entscheidung für Christus. Und diese Entscheidung, die darf uns auch durchaus was kosten. Also dass man manchmal da die Barmherzigkeit Gottes irgendwie überstrapaziert, so nach dem Motto, ja, wenn alle anderen Interessen und so befriedigt sind, dann habe ich auch ein bisschen Zeit und Gelegenheit für dich. Also das täte unserem Glauben absolut nicht gut, sondern er möchte, und das ist ja der Sinn der heutigen Meditation, du aber folge mir, diese Radikalität, wenn wir Christus an die erste Stelle setzen und uns für ihn entscheiden und uns diese Entscheidung was kosten lassen, dann gruppiert sich das andere auch darum. Also es muss ja nicht jeder ein Ordenschrist sein und die Gelübde ablegen, aber eben, dass einfach klar ist, du stehst für mich an erster Stelle und im Konfliktfall verzichte ich auf anderes, um mit dir verbunden zu sein. Ich glaube, das gehört zu einem entschiedenen Christsein dazu. Und das schützt uns auch, dass man einfach nur so Mitläufer ist.
Jetzt haben wir vielleicht nochmal bei
Alter,
Herr Müller ein
Neues geworden. Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, dass sich da ja was tut, dass was Altes erledigt ist und was Neues kommt. Und ich glaube, das ist so wichtig und ich kann es immer wieder wiederholen. Es ist es wert. Paulus sagt, wir laufen den Lauf und wir versuchen, Sieger zu sein, so wie ein Sportler. Aber der Siegeskranz, der ist das Wichtige. Und ich glaube auch, dass das für jeden Christen ist und nicht nur für, ich sag mal, Ordensleute oder irgendwas. Ich spreche von ganz normalen Laien, die Jesus nachfolgen, so wie Jesus die Menschen heute angesprochen hat.
Ja, das wollte ich Sie jetzt nochmal fragen. Eben genau, es kostet nicht nur was, das haben Sie jetzt vielleicht ein bisschen stark betont. Wir müssen das Kreuz auf uns nehmen, aber andererseits sagt Jesus, das Kreuz ist auch leicht, was wir vielleicht nicht immer empfinden, aber manchmal müssen wir uns vielleicht durchringen zu der Entscheidung. Aber was ist denn auch der Reichtum der Nachfolge für Sie, Herr Müller?
Der Reichtum ist der, einfach zu wissen, ich bin mit Jesus verbunden. Und wenn ich ihn auch nicht sehe, aber ich merke in allen Dingen, dass er bei mir ist, dass ich durch den Heiligen Geist beraten werde, dass ich geschützt werde. Nicht immer, das ist also kein Wohlfühl, wie sagt man, Abonnement oder so, dass alles gut verläuft. Aber ich merke, ich hatte in letzter Zeit viele Operationen, ich merke, dass Jesus immer bei mir ist und dass ich noch nie so nah zu ihm kam, als dass ich mich mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, mit seinen Aussagen auch beschäftige. Und ich glaube, das, was man geschenkt bekommt für ihn, von ihm und von Gott für die Nachfolge, das kann man nicht in Worte fassen. Das ist einfach ein Erlebnis. Und ich bereue das keine Minute meines Lebens bis jetzt. Und ich werde es auch so bleiben, zu sagen, ich folge Jesus nach. Mir gelingt es nicht immer, aber wie man so schön sagt, immer öfter. Und ich glaube, das ist etwas, wo man weiß, dass man einen Partner, einen Freund, aber auch einen Gott respektvoll mit einem hat. Und das ist es einfach wert.
Vielen Dank für diese wunderbaren Worte, Herr Müller. Alles Gute Ihnen nach Fürstenfeldbruck.
Danke sehr.
Auf Wiederhören. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Heute hier in der Spiritualität haben wir über die Nachfolge gesprochen, ausgehend von einem Vers im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, du aber folge mir nach. Pater Busse hat dazu seine Gedanken, seinen Impuls entwickelt. Und Pater Busse, jetzt möchte ich Ihnen abschließend natürlich dafür auch danken und Sie noch um ein abschließendes Gebet bitten, dass wir da vielleicht auch mehr Mut finden, Jesus nachzufolgen und das was kosten zu lassen und auch zu der Fülle des Lebens dadurch zu gelangen.
Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du bist bereit, alles für alles zu geben. Wir können dich in der Kommunion empfangen. Du hast dir das einfallen lassen, dass wir auf diese Art und Weise ganz innig mit dir verbunden sind. Aber du bist doch ein anspruchsvoller Liebhaber, der von uns im Grunde genommen auch eine qualitativ hohe Liebe und nicht nur so ein paar Brosamen will. Schenk uns immer wieder neu Freude am dich suchen, dich besser kennen, dich tiefer lieben zu können, damit wir tatsächlich vom Erlebnis her einfach merken, was für eine Bereicherung du dann für uns bist. Nicht umsonst sagte Katharina von Avila, du allein genügst. Darauf können wir vertrauen und da gibt es immer noch Möglichkeiten. Sende uns deinen Heiligen Geist, dass wir tiefer hineinfinden in diese leidenschaftliche Verbundenheit mit dir, in diese Liebe, in diese grenzenlose, in das grenzenlose Angenommensein durch dich, dass du wirklich unser Ein und Alles wirst. Amen. So segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Vielen Dank, Pater Busse, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Spiritualität, dass Sie gesprochen haben über die Nachfolge Jesu, ausgehend von einem Vers im Johannesevangelium. Ja, wie werde ich unabhängig von anderen? Und ja, gerne auch auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, Pater Busse.
Auf Wiederhören.
Ja, und vielleicht haben Sie das ein oder andere nicht mitbekommen, möchten noch sich weiter informieren, auch über Radio Horeb. Alle Sendungen, die vergangen sind, können Sie gerne bei uns in der Mediathek nachhören unter horeb.org. Und alle Hinweise zu Radio Horeb finden Sie natürlich auch auf der Website. Vielleicht, wie Sie auch mitwirken können. Und ich danke Ihnen natürlich auch immer für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, mit denen Sie diese Sendung hier auch bereichert haben. Und auch für Ihr Gebet und Ihre Unterstützung, Ihre finanzielle Unterstützung, weil wir rein spendenfinanziert sind. In diesem Sinne, dass wir auch gemeinsam weiterhin auf Sendung bleiben können. Ja, dafür auch ein Dankeschön. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.